your engine.
Freitagmorgen geht's los und Sonntagabend wissen wir, wer der neue Ice Speedway Weltmeister 2024 ist. Das Finale der wohl spektakulärsten, ja, verrücktesten Motorsportart, die die ganze Welt zu bieten hat, findet am kommenden Wochenende in Heerenveen im friesischen Teil der Niederlande statt. Pitwalk ist natürlich mit dabei für eine große Reportage in der kommenden Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift und auch für regelmäßige Pitcast-Updates, also für regelmäßige Podcasts direkt aus dem Eisstadion Tialf in Heerenveen. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, der Vorschau auf das Eisdrama in den Niederlanden. Kaum eine Motorsportdisziplin ist dermaßen spektakulär wie die WRC, also die Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt könnt ihr euch die ganze Dramatik und das ganze Spektakel der Rallye-WM direkt nach Hause holen. Zum Selbsterleben, zum Selbstspielen auf eurer Konsole oder eurem Computer. Das seit dem 3. November erhältliche Game EA Sports WRC bietet 18 Austragungsorte, auf denen auch die Rallye-Weltmeisterschaft ihre Wertungsprüfungen absolviert. Über 600 Kilometer an Etappen im Kampf gegen die Zeit, auszufahren mit 10 aktuellen WRC, WRC 2 und Junior WRC Fahrzeugen sowie 68 der kultigsten Rallye-Autos aus mehr als 60 Jahren Sportgeschichte, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B-Ära. Erhältlich ist EA Sports WRC für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC via EA App, Epic Store und Steam. Ein dynamisches Handling-System zeichnet das Game aus. Dazu gibt es den Bilder-Modus, in dem ihr selbst eure eigenen Rallye-Autos entwerfen, konstruieren und bauen könnt. Im Kapitel Karriere und Moments könnt ihr euer eigenes Rallye-Team erstellen sowie vergangene Highlights nachspielen und das Ganze entweder für euch alleine oder in einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Erhältlich ist EA Sports WRC, das Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft, seit dem 3. November und den Link zur Internetseite von EA Sports, den findet ihr in den Shownotes, also den Bemerkungen zu diesem Podcast. Dort steht die genaue URL zur Landingplattform von EA Sports mit allen Informationen zum neuen Rallye-WM-Game EA Sports WRC.
Der WM-Titel wäre natürlich sehr geil, aber wir werden es sehen. Also momentan sind wir quasi, oder bin ich 2 Punkte vom WM-Führenden entfernt, Martin Raltonen. Ja, zum Greifen nah, wir werden es sehen.
Ist das noch leise Hoffnung oder ist das tatsächlich Vorfreude auf die große Sensation? Max Niedermayer aus Bayern geht mit nur 2 Punkten Rückstand ins Finale der Ice Speedway Weltmeisterschaft. Niedermayer ist Tabellenzweiter, nachdem er den Saisonauftakt in Inzell an seinem 36. Geburtstag gewonnen hat und auch am Folgetag im Chiemgau im Finale mit dabei gewesen ist. Niedermayer punktgleich mit Aki Alarihimeki, einem 58-jährigen Routinier aus Finnland. 2 Punkte vor den beiden liegt Martin Harahiltunen, der zweimalige Weltmeister aus Schweden. Harahiltunen ist in beiden Finalläufen in Inzell jeweils Dritter geworden und bringt deswegen diese 2 Punkte Vorsprung auf Max Niedermayer mit. Niedermayer allerdings hat durchaus realistische Chancen, das noch umzudrehen nach einer unglaublich starken Vorstellung, vor allen Dingen am Samstag und in den Vorläufen am Sonntag, die er in Inzell als Punktbester beendet hat. Und das, obwohl Niedermayer von einer Handverletzung geplagt war nach einem frühen Sturz am Sonnabend nach einer Kollision, ausgerechnet mit Landsmann Hans Weber.
Die Handverletzung ist soweit recht schön verheilt und die Fäden wurden heute gezogen. Der kleine Fingernagel ist blau, aber sonst, ja, man spürt schon noch ein bisschen Schmerzen, aber es war im Rennen schon in Inzell, eigentlich hat es mir nicht viel ausgemacht, also es passt soweit. Wird natürlich jetzt für Holland eigentlich noch besser sein.
Es wäre natürlich die Schau, ja die Sensation schlechthin, sollte Max Niedermeyer es schaffen. Eisspeedway-Fahrer aus der zweiten Generation in Bayern. Und noch nie ist ein Deutscher in dieser so ganz besonderen Motorsportdisziplin Weltmeister geworden. Michel Lang war lange Zeit das Aushängeschild der Deutschen, noch zu Zeiten des Kalten Krieges und der Zeit, als die Sowjetunion in die GUS überführt worden ist. Damals war Eisspeedway in der Sowjetunion und in den Nationen ein Nationalsport und zu weiten Teilen auch ein Propagandainstrument für die Regierung Brezhnev und die Folgeregierungen im Kalten Kriege. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Die Russen sind nicht mehr am Start, obwohl nach wie vor die dominante Nation. Es gibt eine prosperierende russische Eisspeedway-Liga und die Russen stellen auch mit Abstand die meisten Weltmeister. Angefangen mit Gabdraman Kadyrov bis hin zu Daniil Ivanov. Es gibt eine nicht enden wollende Liste von Dominatoren aus Russland bzw. aus der alten Sowjetunion in diesem Sport. Allerdings seit dem Krieg gegen die Ukraine hat die FIM, der Motorradweltverband, sämtliche Russen von der Teilnahme an allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen und deswegen findet die Weltmeisterschaft seit nunmehr 2 Jahren ohne Russen statt. Martin Harahiltunen ist der erste Weltmeister aus Schweden, seit der russische Bandstrahl gilt. Er hat sich durchgesetzt in einem dramatischen Finale gegen Hans Weber vor 2 Jahren und seinen Titel dann erfolgreich verteidigt. Auch jetzt ist Martin Harahiltunen als Spitzenreiter wieder unterwegs, obwohl er noch unter den Folgen eines Unfalls auf dem Motocross-Bike mit Ellenbogenbruch aus dem Sommer leidet. Max Niedermeyer, einer seiner ärgsten Verfolger. Wie schätzt Niedermeyer seine eigenen WM-Aussichten ein?
Ja, ich bin eigentlich so wieder fit. Ich war jetzt letzte Woche, hatte ich ein bisschen Schnupfen und hört man vielleicht auch noch, aber wird jetzt auch besser, Gott sei Dank. Und jetzt morgen Abend fahren wir los nach Holland und Donnerstagabend ist Training für Testpokal und am Freitagmorgen quasi ist Training für die WM.
Hans Weber dagegen fehlt in Heerenveen an diesem Wochenende. Er hat sich, es stand bereits exklusiv auf der Internetseite pitwalk.de, am Mittwoch abmelden müssen von der Veranstaltung. Infolge seiner Verletzungen, die er erlitten hat bei seinem Crash im letzten Vorlauf am Samstag in Insel.
Wir waren gestern, wir haben gestern das Aus eigentlich gekriegt, dass wir nicht fahren dürfen oder nicht fahren können wegen einem gesundheitlichen Zustand heute. Das ist zwar bitter, aber im Endeffekt sage ich, mir geht halt einfach die Gesundheit vor. Und ist sehr schade, weil Herrn Wien eigentlich ein tolles Stadion ist und auch eine tolle Bahn. Aber diese Pille muss man halt jetzt einfach schlucken.
Und nicht nur Hans Weber ist nicht mit dabei, sondern auch Luca Bauer, der war ja in Insel auf seiner Heimbahn im Chiemgau bereits im freitäglichen Training zu Fall gekommen und hatte deswegen auch seinen Heim-Grand Prix absagen müssen. Diese Woche hat er gemerkt, dass er den Arm immer noch nicht heben kann und hat deswegen ebenfalls am Mittwoch entschieden, dass er nicht nach Friesland fahren wird. Anstelle von Hans Weber und von Luca Bauer rückt stattdessen ein weiterer Deutscher ins Hauptfeld nach, der eigentlich Reserve gewesen wäre, nämlich Benedikt Monn. Und das ist so eine Art Zögling vom Eishans von Hans Weber. Er wohnt sogar in derselben bayerischen Gemeinde, ist etwa 10 Jahre jünger als Hans Weber. Benedikt Monn wird einen Doppelstart absolvieren in Heerenveen. Es gibt nämlich zunächst einmal am Freitagabend den Roloff-Teichs-Pokal für junge Fahrer, benannt nach einem legendären niederländischen Motorentuner, der sich ebenfalls in der Zeit des Kalten Krieges und des Winds of Change einen Namen gemacht hat, als einer der besten Motorentuner, unter anderem auch für Russen. Roloff Theis aus den Niederlanden wird auch Ehrengast sein bei diesem Wettrennen bereits am Freitagabend, dort wo Benedikt Monn an den Start gehen wird. Monn ist ebenfalls noch verletzungsgeplagt, er ist übel abgeworfen worden bei seinem Einsatz in Insel, fühlt sich allerdings schon wieder fit am Freitagabend im Roloff Theis Pokal und im Samstag im Haupt-WM-Lauf an den Start gehen zu können.
Mir geht es soweit gut. Das linke Knie, was am Anfang meiner Meinung nach am problematischsten war, das hat sich eigentlich komplett in Luft aufgelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das rechte Handgelenk macht manchmal ein bisschen Probleme, aber es geht zu 90% ohne Schmerzen, sage ich mal. Und ja, die Erwartungshaltung ist natürlich dieselbe wie bei jedem Fahrer. Keiner will letzter werden. Das ist mir in Inzell nicht ganz gelungen, aber ich habe jetzt schon was gemacht, dass das besser wird.
Ja, was Benedikt Mon genau gemacht hat, das recherchiere ich natürlich dann vor Ort für euch raus und berichte es entweder in der großen Hintergrundstory, im großen Feature über diesen so faszinierenden Motorsport in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk oder in den nächsten Ausgaben der Pitcast-Reihe, also den Podcast direkt aus Heerenveen. Auf jeden Fall ist Benedikt Mon eines jener deutschen Talente, auf die wir ein Auge halten müssen. Genauso wie auch Markus Jell, der unter den ersten Sieben liegt in der Weltmeisterschaft nach einem Rennen in Inzell, das ihn sehr, sehr zufrieden und motiviert zurücklässt.
Die Ergebnisse in Inzell, die waren für mich hervorragend. Es hat sehr gut funktioniert. Das Motorrad hat sehr gut funktioniert. Aber auf Anhieb schon, vom Freitag weg schon, war schon alles wirklich perfekt. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass das in Heerenveen wieder genauso funktioniert, obwohl es vielleicht Probleme geben könnte. Es wäre in Heerenveen viel mehr gefahren durch den Roloff-Theiss-Pokal. Natürlich mehr Eis muss gemacht werden über das ganze Wochenende. Das heißt, ein härteres Eis. Das Eis ist kälter, kühler. Die Eismaschinen laufen besser. Ist nicht so ein weich, soft Eis wie Inzell zum Beispiel am Freitag. Und das gibt aber, ja, macht das Fahren oft nicht so ganz angenehm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben in Schweden trainiert bei 30 Grad minus. Und das war richtiges Betoneis. Dem denke ich, bin ich auch gewachsen. Und ist ja immer für alle gleich. Meine Ziele, sage ich mal, eine Finalteilnahme wäre so mein Plan, das zu erreichen. Und für das kämpfe. Und wenn es klappt, wäre ich sehr, sehr zufrieden mit dem Wochenende. Ja, nicht stürzen, nicht verletzen, ist auch sehr wichtig, weil bei mir geht es jetzt dann gleich mit der Sommersaison weiter. Wir haben schon zwischenzeitlich trainiert für den Sommer. Und ja, ab übernächste Woche gehen dann schon die ersten Sommerrennen im Flat-Track los. Und die Eissaison ordentlich mit guten Ergebnissen zu Ende bringen. Und ja, zugleich mit einem Auge bin ich schon wieder im Sommer.
Genau wie Inzell ist auch Heerenveen am Wochenende eigentlich eine Eisschnelllaufbahn, die für den Eisspeedway-Sport umgemünzt wird. Eine Arena, kein Freiluftstadion. Entsprechend wird auch dort die Atmosphäre extrem dicht sein. Es wird eine Partystimmung sondersgleichen herrschen. Die Anforderungen auf diesem Kunsteis sind andere, als beispielsweise die Russen oder auch die Schweden von dem harten Natureis gewohnt sind, auf dem die russische oder auch die schwedische Liga stattfinden. Markus Jell charakterisiert die Bahn.
Von der Streckenlänge her, glaube ich, ist es ziemlich gleich wie Inzell. So war es bei mir übersetzungstechnisch. Wir waren immer gleich von der Abstimmung her zwischen den beiden Strecken. Da denken wir gar nichts.
Die Tatsache, dass es eine Veranstaltung mehr gibt, nämlich den Roloff-Theiss-Pokal für junge Fahrer am Freitagabend, hat natürlich Einfluss auf die Bahnbeschaffenheit. Das weiß auch Hans Weber, der traurig aus der Ferne zugucken muss.
Holland ist natürlich grundlegender Unterschied. Vom Eis her, Inzell ist für mich eigentlich eine Autobahn, wenn man sie so bezeichnet. Holland ist von der Eisbeschaffenheit meiner Meinung nach ein bisschen härter. Es bricht ein bisschen anders. Die Rillen sind ein bisschen tiefer. Grundsätzlich ist aber das auch ein sehr gutes Eis. Es sind Kunsteisstadien. Und von dem her kann man da nichts aussetzen, was in Heerenveen tatsächlich ein bisschen gefährlicher, sage ich mal, ist, das ist die Streckenbegrenzung. Die haben da nicht wie in Inzell Steinwolle oder Rockwolle im Prinzip. Jeder kennt es von den Isolierungen, von den Häusern. Da fällt man relativ weich. Das ist in Holland anders. In Holland verwenden die quasi die presst die Sägespäne als Baumbegrenzung. Das, was meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen ein Sicherheitsrisiko ist. Aber es ist abgenommen vom Weltverband, von der FEM und somit dürfen die das machen. Holland fährt sie von Freitag bis Sonntag natürlich anders auf. Die werden vermutlicherweise die Kühlung eben hochdrehen. Und am Sonntag ist natürlich das Eis am schlechtesten, wobei es immer noch gut ist. Aber es, wie gesagt, es brechen halt größere Eisbrocken aus dem Eis raus. Und somit ist natürlich das Fahrwerk in Holland tatsächlich ein relevantes Thema als wie in Inzell.
Und Max Niedermeyer schließlich, der WM-Tabellenzweite, schildert die Bedingungen, die er in Heerenveen erwartet.
Die Maße unterscheiden sich nicht zwischen Inzell und Heerenveen. Sind beide Skidskating-Bahnen und ja, die nehmen sich von Radius und so, glaube ich, nicht viel. Oder ich spüre das vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Die genauen Maße habe ich auch nicht im Kopf. Aber ja, das Eis ist halt ein bisschen anders. Es ist ein bisschen härter als wie in Inzell. Inzell sind das gute Eismeister. Am Freitag war es mir eigentlich zu weich im Training. Aber am Sonntag war es dann gut. Heerenveen macht es ein Tickchen eher sehr mehr härter. Also liegt vielleicht auch daran, dass es am Freitag auf den Abend noch ein Rennen mehr ist. Das ist für die Jugend gedacht, also für die Nachwuchsfahrer. Wo auch mein Cousin ist das, der fährt da mit. Der ist verwandt, väterlicherseits. Seiten von uns, zu der fährt das ein Brüder und der fährt jetzt seit 4 Jahren und ja, er macht sich ganz gut. Hat auch also in Sanok, Polen bei der Europameisterschaft 2 Läufe sehr gut gefahren und hat auch schon Grand Prix-Fahrer, die dieses Jahr im Grand Prix fahren, besiegt.
Niedermeyer hat's gesagt, im Roloff-Theiss-Pokal fährt ein weiterer Max Niedermeyer. Das ist sein gleichnamiger Vetter. Der ist auf Start Nummer 3 gesetzt im Roloff-Theiss-Pokal am Freitagabend. Und jener Max Niedermeyer, der zweite sozusagen, der wird auch der erste Ersatzfahrer sein im Hauptfeld der Weltmeisterschaft, das am Samstagabend um 18.30 Uhr mit der Fahrervorstellung lostoben wird. Dadurch, dass Benedikt Monn aufgerückt ist und dass 2 Deutsche, Luca Bauer und Hans Weber, nämlich fehlen, ist Max Niedermeyer aufgerückt auf die Position des ersten Bahnreservisten am Samstagabend. Im Roloff-Theiss-Pokal am Freitag gibt's den ein oder anderen Exoten zu sehen, so beispielsweise Paul Cooper, eigentlich ein Grasbahn-Spezialist aus England, den man beispielsweise auch vom Bergring in Teterow kennt. Paul Cooper unterwegs auf einer Maschine von Stefan Svensson, dem 66-jährigen amtierenden schwedischen Meister. Svensson seinerseits fährt in der WM mit und hat Paul Cooper nicht nur eine Maschine verkauft, sondern ihn auch eingebunden ins Entwicklungsprogramm auf seiner Bahn in Örnsköldsvik samt dortiger Ligastarts und Trainingslager. Es kommt immer wieder vor, dass die motorsportverrückten Engländer sich aufs Eis wagen, obwohl sie mit diesem Sport nur relativ wenig zu tun haben. Ich erinnere mich noch an eben die Zeit, als aus der Sowjetunion gerade die GUS geworden ist und als in Graham Halsall ein selbstständiger Baggerfahrer aus England immer wieder als Exot mitgefahren ist. Chancenlos, aber mit liebenswertem Enthusiasmus. Und auch Bruce Cripp aus Neuseeland, der schnellste Maori der Welt, wie er sich selbst genannt hat, war bei den Eisbeat-Veranstaltungen beispielsweise in Frankfurt am Ratsweg oder in Berlin im Horst-Dohm-Stadion ein gern gesehener Gast, wenn auch ein Chancenloser. Cooper und auch Bruce Cripp waren im Sommer auf der Langbahn bzw. auf der Speedwaybahn unterwegs. Genau wie es auch Tobias Busch lange Zeit praktiziert hat. Der Stralsunder war im Sommer im Speedway unterwegs und fuhr einige Jahre lang ein Doppelprogramm mit Ice Speedway im Winter ab dem Jahre 2017, wo er in Steingaden begonnen hat mit dem Ice Speedway Sport und dann sogar mal auf Platz 4 in der WM im in der DM im Horst-Dohm-Stadion in Berlin klassiert gewesen ist. Speedway und Ice Speedway, das Das klingt so unglaublich ähnlich, aber in Wahrheit, Tobias Busch, kann man die beiden Sportarten so gut wie nicht miteinander vergleichen.
Ja, Eisspeedway, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Sind grundsätzlich zwei völlig verschiedene Dinge. Fangen wir mal beim Technischen an. Eisspeedway-Motorräder kann man eher ein bisschen mehr mit Langbahnmotorrädern vergleichen, obwohl auch nicht so wirklich. Eisspeedway-Motorräder haben stehende Motoren, währenddessen Speedway ja liegende Motoren haben. Die Motoren sind nur 2 Ventile beim Eisspeedway, 4 Ventile beim normalen Speedway. Beim Speedway haben wir ja kein Getriebe, nur die 1:1 Übersetzung von der Kupplung und vom Motor. Beim Eisspeedway ist ein Getriebe, das allerdings anders übersetzt ist als beim Langbahn. Also man kann auch nicht mit einem normalen Langbahngetriebe Eisspeedway fahren. Das ist auch nicht möglich. Ja, beim Eisspeedway ist sehr wichtig die Suspension, also der Federweg. Das Fahrwerk ist extrem wichtig. Das muss passen, ansonsten das Motorrad nicht liegt auf dem Eis. Und beim Speedway brauchst du das ja eigentlich so gar nicht. Also im Prinzip ist ja der Stoßdämpfer vorne an der Gabel, das ist eigentlich ja nur zur Zierde da. Also der ist ja eher weniger beansprucht. Vergaser fangen sie jetzt an, mittlerweile mit den normalen Eisspeedway-Blix-Vergasern zu fahren. Was für viele kurios vorkommen mag, weil der eine ist ja ein liegender Motor, der andere ein stehender Motor, aber es geht tatsächlich mit einer kleinen Düse, dass man mit einem liegenden Blixtvergaser Eisspeedway fahren kann, was auch sehr gut funktioniert. Also ich selber bin auch immer mit dem Blix gefahren. Das geht super. Ja, Reifendrücke sind sehr, sehr wichtig. Beim Speedway fahren wir ja im Schnitt zwischen 0,45 und 0,5 Bar. Beim Eisspeedway ist das immer variabel zum Eis. Also da machen wir 1,3. 1,4, 1,5, je nachdem, wie sich das Motorrad verhalten soll, ob es eher ein bisschen rutschen soll oder ob es ein bisschen springen soll. Das ist natürlich vom Eis zu Eis unterschiedlich.
Als du noch Eisspeedway gefahren bist, da waren die Russen natürlich die Übermacht schlechthin. Jetzt sind sie nicht mehr mit dabei und entsprechend stellen viele den sportlichen Wert der WM ein bisschen in Frage.
In Russland war immer sehr hartes Eis. Da war für mich persönlich war es da mal ein bisschen besser, wenn es über das Vorderrad ein bisschen gerutscht hat. Ganz einfach, weil ich dann über diese schlechten Bahnverhältnisse ein bisschen rüber gerutscht bin, anstatt rüber zu springen. Die Russen wiederum, die mögen halt extrem hart, dass die im Prinzip wie beim Motocross darüber springen. War immer nicht so meins. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass die Russen wirklich gut in diesem Sport sind. Da kann ich jetzt bei diesem Thema auch gleich nochmal persönlich sagen, dass ich es sehr schade finde, dass die Russen da so ausgeschlossen werden. Ich denke, politische Sachen haben in allen Sportarten nichts zu suchen. Da gehen die Meinungen teilweise zwar auseinander, aber ich finde es schade, weil das den Erfolg des Sportes so ein bisschen mindert. Das ist beim Speedway genauso. Ja, das ist einfach schade. Aber na gut, das Thema lassen wir mal beiseite. Grundsätzlich, also wie gesagt, kannst du ein Eisspielfilmmotorrad, ist ein ganz was anderes als ein normales Spielfilmmotorrad. Viel steifer, darf sich im Prinzip nicht bewegen, muss relativ hart sein.
Wenn man sich zum ersten Mal eine Eisspeedway-Maschine anguckt, dann fallen natürlich vor allen Dingen diese mordsmäßigen Spikes ins Auge. 2,8 cm lange Nägel, von denen bis zu knapp 200 eingesetzt werden, ans Vorder- und ans Hinterrad, also jeweils etwa 200. Wie sie angeordnet werden, in welchem Layout sie durchgepiekst werden und ins Eis greifen, das ist eine der großen Geheimwissenschaften. Die Anordnung, die Konstruktion des Spike-Besatzes ist ein Geheimnis, dass jeder Fahrer individuell für sich löst.
Naja, die Spikes darfst du natürlich nicht vergessen. Das ist natürlich ja das Hauptaugenmerk vom Eisspeedway, dass die Spikes da sind. Die sind auch extrem schmerzhaft. Viele allerdings haben ja immer, wenn mich viele mal gefragt haben, ja, Eisspeedway und die Spikes sind ja so gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Spikes sind eigentlich das, was am wenigsten gefährlich an diesem Sport ist. Klar, sie machen Verletzungen, sie schneiden, aber das Gefährlichste wirklich eigentlich bei diesem Sport ist das Eis, weil das Eis ist extrem hart und meistens, wenn du da einen Heißheiler hast und auf dem Eis aufschlägst, ist meist auch immer irgendein Knochen gebrochen. Also meistens die Schultern sind ganz doll betroffen, Arme, Rücken, Also das Eis ist, finde ich persönlich, ist viel mehr gefährlich wie die Spikes. Also von den Spikes braucht man eigentlich nicht so eine Angst haben. Die schneiden dich einmal kurz, das wird dann im Fahrerlager vor Ort. Da hat meist jeder Eisspielbefahrer auch einen Nähsatz immer in der Werkzeugkiste, dass man das schnell zunäht und dann kannst du auch weiterfahren. Also da, das merkst du unter Adrenalin, merkst du es nicht. Du musst bloß nach dem Rennen aufpassen, dass du nach dem Rennen dann wirklich ins Krankenhaus kommst, weil es desinfiziert werden muss, weil die Spikes auch sehr viele Bakterien haben, dass sich das nicht großartig entzündet. Du merkst es manchmal schon, wenn du jetzt bloß alleine daran arbeitest und du piekst dich bloß manchmal so ein bisschen an dem Spike. Das dauert 2-3 Stunden und dann ist es sofort entzündet. Also das sollte dann danach schon ein bisschen behandelt werden. Aber du kannst unter Umständen das Rennen immer zu Ende fahren, es sei denn, du hast wirklich dollen Kontakt und kommst irgendwie ins Hinterrad oder so.
Im Speedway-Sport, im Sommer also, wird gedriftet, was das Zeug hält. Man fährt quasi mit Vollgas durch die Kurven hinweg, zumindest mit weit aufgerissenem Gasgriff und hält das Motorrad über das durchdrehende Hinterrad in der optimalen Balance und dem optimalen Vortrieb. Im Eisspeedway dagegen krallen sich die angesprochenen Spikes förmlich ins Eis. Kann man den Fahrstil, Tobias, in irgendeiner Form vergleichen?
Da gibt es eigentlich auch nicht besonders viele Zusammenhänge zum Speedway, bis auf der Start. Wenn du beim Speedway ein guter Starter bist, dann hast du beim Eisspeedway auch schon immense Vorteile, wenn du ein gutes Gefühl hast zur Kupplung, den Schleifpunkt gut findest. Ich war einer der wenigen, bis auf die Eisspeedway-Fahrer aus Russland, die auch im Sommer Speedway gefahren haben, die hatten auch die Kupplung immer extrem straff gestellt, wie auch beim Speedway, beim Sommerspeedway. Das hatte ich auch gemacht. Also ich hatte meine Kupplung auch immer sehr straff eingestellt, dass ich immer gleich den ersten Punkt hatte. Während andere die extrem schleifend machen, dass sie die Kupplung am Start wirklich voll loslassen können und erstmal die ersten 5-6 Meter nur mit schleifender Kupplung losgefahren sind. Mochte ich nie. Also das ist jeden dann aber auch für sich selbst überlassen. Der Körper wird ganz anders beansprucht beim Eisspeedway. Also du brauchst ganz andere Muskelgruppen als wie beim Speedway. Eisspeedway, so richtig schön ist es eigentlich auch nur die ersten 2 Läufe. Danach entwickelt sich das eher so zum Motocross. Also es wird sehr ruppig. Auch da aber musst du wirklich versuchen, schnell zu fahren, damit sich das Motorrad ruhig fährt. Je langsamer du fährst, desto unruhiger fährt sich das Motorrad. Und umso schlechter liegt auch das Motorrad auf dem Eis. Man muss sich vorstellen, die Spikes an dem Motorrad sind ja auch so angebracht, dass du bei extremer Schräglage schnell fahren kannst. Und wenn du das Motorrad nicht in diese entsprechende Schräglage reinbringst, fährt sich das Motorrad auch nicht, weil die Spikes ja gar nicht optimal in das Eis reindrücken. Deswegen bist du eigentlich gezwungen, das Motorrad komplett in die Schräglage reinzubringen, damit sich das Motorrad stabil hält. Ist das Eis natürlich sehr schlecht, läufst du sehr schnell auf Gefahr, dass der Kontakt abbricht von den Spikes und so weiter und so fort. Also es ist schon ein sehr anspruchsvoller Sport, muss man wirklich sagen.
Du hast vor 2 Jahren ganz mit dem Speedway-Sport aufgehört, allerdings schon vorher auch das Eisspeedway-Motorrad nicht wieder herausgeholt. Und in der Tat gibt es immer weniger Teilnehmer. Deutschland, Bayern, eine Hochburg des Speedway-Sports, natürlich Russland, aber die Russen sind nicht mehr mit dabei. Und dann die Schweden, die 2-mal den Weltmeister gestellt haben. Und die Niederlande, historisch gewachsen durch Tjerte Bootsma und durch Rolof Thijs, den Tuner. Wie ist denn der Stellenwert des Sports mittlerweile anzusiedeln, wo auch weniger Veranstaltungen gefahren werden. Nicht zuletzt deswegen, weil die grüne Regionalpolitikerin gerade erst das Rennen in Berlin-Charlottenburg beerdigt hat.
Ich finde es schade, dass der Sport so ins Hintertreffen gerät und so wenig Beteiligung hat, weil es ist nach wie vor ist ein schöner Sport. Ich hätte es auch gerne weitergemacht. Es war aber einfach so, dass es bei mir sich nicht so richtig vereinbart hat mit dem Sommerspeedway, weil die Saison dann vom Eis doch bis in die Sommersaison mit hineinging und ich dann schon meist Sommerverpflichtungen irgendwo hatte in England oder irgendwo. Deswegen konnte ich da leider nicht anknüpfen und jetzt hätte ich gerne Lust, aber muss ich ganz ehrlich sagen, für 2-3 Rennen da diesen Aufwand zu betreiben, ist einfach enorm. Also es ist auch so, dass du beim Eis einen immensen Aufwand betreiben musst bei der Vorbereitung, die Wartung und so weiter und so fort. Und das alles wirklich dann nur für die paar Rennen, das lohnt sich einfach nicht. Du musst irgendwo hin zum Training, musst da trainieren. Und das war für mich dann nachher der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es bringt einfach nichts, obwohl es macht immensen Spaß. Also ich kann das jedem nur empfehlen, auch gerade über den Winter ist es sehr guter Ausgleichssport, konditionell. Also ich fand es einfach super. Ich glaube, man merkt, dass ich da immer noch sehr verbrenne für diesen Sport.
Die unterschiedliche Art des Fahrens, die unterschiedliche Art, die Maschinen zu bändigen, das stellt natürlich auch andere körperliche Herausforderungen und auch eine ganz andere Art, wie man die Maschine buchstäblich bändigen muss.
Fahrtechnisch ist es so, dass du eine ganz andere Körperhaltung haben musst als beim Speedway, eine andere Sitzhaltung. Vor allem, du stehst zwar auch viel, was keiner glauben mag. Viele denken ja, du sitzt mehr auf dem Motor. Das ist aber grundlegend verkehrt. Du musst auch in der Kurve musst du immer stehen, damit du das abfedern kannst, das Motorrad. Das Bein, gab es einige, die das Bein immer hinterher geschliffen haben. Ist dann aber ein Problem, du kommst nicht weit genug runter. Deswegen haben sich viele das den Russen angenommen und das Bein nach vorne genommen und haben das im Prinzip zwischen Vorderrad und Rahmen gesteckt, damit du einfach viel weiter runterkommst und viel schneller um die Kurve fahren kannst.
Du hast die Gefahr schon angesprochen. Einmal durch die Spikes, andererseits aber natürlich auch durch die eng an der Bahn stehende Begrenzung und das extrem harte Eis muss man besondere Schutzkleidung tragen, anders als im Sommer.
Protektorentechnisch bist du eigentlich obenrum genau ausgerüstet wie beim Sommer. Beim inneren Knie ist es so, dass du wirklich bloß diesen Schutz hast, weil du das Knie beim kurveninneren Bein einfach viermal einwinkeln musst als beim Speedway. Und deswegen ist es nicht so gut, wenn du da Protektoren unter hast, so wie ich im Sommer immer Orthesen getragen habe, sondern da musst du im Prinzip fast gar nichts haben. Und das schmerzt dann doch ab und zu wirklich mal, wenn du da so eine Eisschollen erwischt. Da musst du dann aber die Zähne zusammenbeißen und musst dann da durch.
Damit wisst ihr alles, was ihr wissen müsst vor dem Finale der Ice Speedway Weltmeisterschaft in Heerenveen in den Niederlanden an diesem Wochenende. Es geht bereits am Donnerstagabend um 19 Uhr los mit dem Training für den Roloff Thijs Pokal, also das Rahmenrennen für Junioren und Amateure am Freitagabend. Die Weltmeisterschaftshelden, die trainieren am Freitagmorgen um 9 Uhr zum ersten Mal, bereiten danach ihre Maschinen vor und gehen dann zunächst einmal wieder in sich und ins Hotel zurück, etwa um die Mittagszeit. Freitagabend um 18.30 Uhr beginnt der Roloff Thijs Pokal mit der Fahrervorstellung und 22 Läufen. Am Samstag um 18.30 Uhr ist dann der Auftakt mit der Fahrervorstellung für die 21 Läufe vom vorletzten Grand Prix des Jahres. Am Sonntag, den 7. April um 13.30 Uhr das große Finale. Fahrervorstellung um 13:30 Uhr. Start um 2 Uhr im Tialf-Eisstadion der überdachten Arena in Heerenveen im friesischen Teil der Niederlande. Die Tribünen sind für die beiden WM-Läufe zwar restlos ausverkauft, es gibt allerdings noch Rest-Stehplatzkarten und auch VIP-Karten für den bewirteten Bereich. Es lohnt sich also durchaus nochmal auf die Internetseite icespeedway.nl zu gucken, wobei sich das Ganze mit IJS Speedway schreibt, Eis also auf Niederländisch, und da auf den letzten Drücker noch das ein oder andere Ticket sich zu sichern. Denn ich verspreche euch, wer einmal das ganz besondere Spektakel Ice Speedway live gesehen hat, denn lässt die Begeisterung für diesen verrückten Motorsport nie wieder los. Wir sind mit zwei Mann von der Redaktion Pitwalk am Wochenende ab Freitagmorgen im Tialf-Eisstadion von Heerenveen vor Ort für neue Podcasts und für exklusive Hintergrundgeschichten. Wir freuen uns tierisch darauf, diesen exotischen, spektakulären Sport live erleben und euch nahebringen zu dürfen. Und vielleicht sehen wir uns ja im Tialf-Eisstadion am Wochenende in Heerenveen. Würde mich freuen, und ansonsten hören wir voneinander in den nächsten Pitcast-Episoden und lesen voneinander in der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. We'll be right back.